Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal hier. Wie jede Woche haben wir auch diese Woche wieder einen spannenden Interviewgast. Bevor wir allerdings unseren Interviewgast hier begrüßen, bin ich zuerst einmal wie jede Woche an dieser Stelle latent unhöflich und begrüße erst einmal meinen lieben Mitstreiter. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, danke gut. Hallo Marc. Hallo Thomas, tja, über unseren heutigen Gast könnte ich unheimlich viel erzählen und auch die Wikipedia-Seite, die es über ihn gibt, vorlesen. Richter am OLG Düsseldorf, Rechtsberater der Europäischen Kommission, Uniprofessor und. Da gibt es sehr viele Meilensteine in seinem Werdegang. Das würde jetzt aber alles viel zu lange dauern. Außerdem kann er uns das am besten natürlich irgendwie selber jetzt berichten, denn wir haben heute einen Mann zu Gast, den die meisten doch als Professor an der Uni Münster kennen, beziehungsweise als Leiter des dort ansässigen Instituts für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht, kurz ITM, und vor allem wahrscheinlich auch durch seine berühmten Hörenskripte. Aber ich plappere schon wieder viel zu viel, lassen wir ihn am besten mal selber zu Wort kommen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Thomas Hören.
Ja, herzliche Grüße auch an euch. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, schön, dass du dir hier die Zeit genommen hast für uns, Thomas. Wir versuchen ja immer mal so ein bisschen in der Vergangenheit zu kommen. Irgendwann hatte der, naja, jüngere Thomas als heute sein Abitur in der Hand. Und wie kam es dazu, dass du dich ausgerechnet für Jura interessiert hast, dass du begonnen hast, Jura zu studieren?
Das frage ich mich auch im Nachhinein. Ich war eigentlich katholischer Theologe. Ich wollte gerne katholischer Priester werden.
Okay.
Aber ich wollte nicht nur Theologie studieren, das war mir zu bla bla und aufgeklärt und Blase. Ich wollte noch ein zweites Fach machen, damit ich am Boden bleibe. Mhm. Das war Jura, weil ich dachte, das ist klar strukturiert und da bleibe ich dann geerdet auf dem Boden. Ich hatte leider nicht damit gerechnet, dass die Deutsche Bischofskonferenz ein Verbot gemacht hatte für Doppelstudien von Priesteramtskandidaten. Oh. Das führte dann zum Eklat im Priesterseminar. Als ich die Zulassung bekam zum ersten juristischen Staatsexamen, sagte der Chef des Priesterseminars, Herr Hören, kommen Sie mal zu mir in mein Zimmer. Und dann saß ich auf der Sünderbank und er sagte, ich habe Ihre Post geöffnet aus Hamm, Zulassung zum Examen. Sie haben noch 2 Wochen Zeit auszuziehen, ihre Karriere beendet. Dann bin ich völlig entsetzt zum Bischof rübergelaufen, der auch Jura studiert hatte. Mhm. Er sagte, ich kann mich nicht durchsetzen gegen meinen eigenen Chef vom Priesterseminar, aber ich helfe Ihnen jetzt mal, was Bundeswehr und sowas angeht. Also das Jurastudium war für mich schon ganz debakulös, mit dem BGB rumzulaufen, im Priesterseminar total verboten.
Okay, aber hättest du denn zum damaligen Zeitpunkt dann auch noch sagen können, okay, dann lasse ich das mit der Juristerei und werde doch Priester? Oder war der Drops da schon gelutscht? Also musstest du dich entscheiden oder hat man die Entscheidung für dich getroffen?
Ich hatte ein Problem. Es gibt ja 3 Gelübde für Priesteramtskandidaten. Zölibat, denken alle, der Mann hatte bestimmt Probleme wegen der Frauen. Zweites ist Gehorsam. Und Gehorsam war meine ganz große Schwäche. ich hätte nie Priester werden können. Also ich bin nachher so froh, dass ich den anderen Weg gegangen bin. Aber ich habe schon in der Theologie gearbeitet über Datenschutz. So kam ich mir aus dem Datenschutz. Okay. Weil ein Thema hat mich total interessiert. Ich habe in Theologie promoviert auch noch und habe eine Doktorarbeit geschrieben über Datenschutz bei den Kirchen. Weil die Kirchen waren die größten Verarbeiter von Daten in Deutschland, der zweitgrößte Verarbeiter. Und ich fand das ganz spannend, wo steht Datenschutz im Codex Juris Canonici, also im kirchlichen Gesetzbuch, wie hängt das zusammen mit staatlichen Gesetzen? Und dann habe ich eine Arbeit geschrieben, die spannend war, die mir zwar ziemlich viel Hass eingetragen hat, bei manchen Kirchenvertretern, aber auf die ich noch heute stolz bin.
Okay, spannend. Und dann hast du dein erstes juristisches Staatsexamen gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und du hattest aber schon die Promotion bei der Theologie quasi abgeschlossen.
Genau. Ich habe dann mein erstes Examen dann parallel gemacht und habe mir überlegt, jetzt möchte ich aber auch promovieren in Jura. Mhm. wie formuliert über Softwareverträge, Softwareüberlassung als Sachkauf. Das war damals ein Schock. Mein Doktorvater sagte, Herr Hören, das ist eine harte These, dass Verträge unter Kaufrecht fallen. Es dauerte auch 30 Jahre, bis der EuGH genau das entschieden hat. Aber es war eine gute Zeit. Und so hatte ich dann den Doppeldoktor zusammen.
Also du hast nicht nur zwei Fächer quasi parallel studiert, du hast auch irgendwie noch den schwarzen Gürtel in Zeitmanagement, höre ich daraus. Ja,
wir Priester haben es genannt, während Vollverpflegung im Priesterseminar mit Kochen und Nonnen, die sich um alles gekümmert haben. Also das macht das Zeitmanagement sehr einfach.
Okay, gut.
Verstehe. Trotzdem stellst du da, glaube ich, dein Licht ein bisschen unter den Scheffel, weil für viele ist das Jurastudium alleine schon sehr herausfordernd. Ich zähle mich da durchaus dazu. Und dann noch nebenbei anderes Studium zu absolvieren und noch zu promovieren etc. in beiden ist natürlich dann nochmal auch eine Herausforderung für sich. Aber war denn von Anfang an klar, ich mache auch das zweite Examen im Jura, oder hättest du gesagt, erste reicht auch erstmal?
Ich habe ein Kind hat auch Jura studiert, immer gesagt, wenn du das erste hast, musst du auch das zweite machen. Sonst hat es keinen Sinn. Man lernt gute Sachen im Referendardienst. Wie geht man mit Klagen um? Wie läuft das bei Recht? Also das wollte ich auch haben, natürlich.
Okay. Ja, heutzutage ist das gar nicht mehr so natürlich. Mir ging das auch noch so, das war überhaupt keine Frage. Aber wir hören das immer wieder hier in unserer Reihe, dass das heutzutage zumindest bei vielen Kolleginnen und Kollegen gar nicht mehr so natürlich ist, sondern dass sie sagen, erste reicht mir erstmal, das zweite brauche ich gar nicht.
Ja, aber damals war es auch sehr unüblich, deshalb nicht das Zweite zu haben. Ja. Mhm. Dann nur eine Karriere bei der Deutschen Bundesbank konnte mal was werden oder Rechtspfleger oder sowas. Mhm. Aber der ganz normale Weg war das Zweite. Ich gebe auch zu, der Referendar hat mir Spaß gemacht. Das war eine gute Zeit.
Mhm. Okay. Ja. Jetzt bin ich ja nun mal der einzige Nicht-Jurist hier in dieser Runde, aber ich glaube, das waren auch noch etwas andere Zeiten und du bist ja dann nach dem zweiten Staatsexamen in den Staatsdienst gegangen, in das Richteramt relativ schnell, und dafür durfte man wahrscheinlich damals nicht das schlechteste Staatsexamen haben, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Das ist so, oder?
Es war noch anders. Also ich habe Referendardienst gemacht, habe ein zweites Examen gemacht und wurde Assistent an der Uni. Mhm. Ich hatte damals die Option, bei einer großen Kanzlei in Frankfurt anzufahren. Und da bin ich mit dem Zug da war alles vorbereitet. Im hessischen Hof in Frankfurt war ein Edelessen aufgetan. Da sollte ich den Vertrag unterschreiben. Und da habe ich mir im Zug überlegt, ich werde nicht Anwalt. Okay. Ich werde Assistent an der Uni und bleibe an der Uni. Und habe dann, als ich im Zug ankam in Frankfurt, gesagt, ich gehe gerne mit euch essen, aber ich unterschreibe gar nichts. Mhm. Ich bin dann zurückgefahren und habe dann gesagt, ich mache weiter. Das war damals nicht so ganz einfach, weil mein alter Chef am Institut für Kirchenrecht in der Juristenfakultät gesagt hat, also das ist nicht so einfach, bei mir nicht, ich bin ein alter Mann, ich will nicht irgendwas so neu haben wie EDV-Recht und sowas. Und da habe ich mir einen anderen Ziehvater suchen müssen, aber es hat dann letztendlich noch gut geklappt. Richter bin ich erst ganz spät geworden, als ich in Düsseldorf anfing als Professor.
Ah, okay.
Da war nämlich die Frage, steht man als Professor bereit, noch als Richter im Nebenamt was zu machen?
Das okay.
Ist toll vom Titel, aber ihr könnt mal schätzen, was ein Richter im Nebenamt verdient hat. Das waren nämlich 200 Euro im Monat, brutto. Oh. Das war ein Viertel Richtergehalt des Vollrichters, bezogen auf das Richtergehalt des Jahres 1950. Das war nicht angepasst worden, weil welcher Trottel will Professor noch als Richter tätig werden? Okay. Also, aber die Stelle habe ich auch geliebt, die habe ich 17 Jahre lang ausgeübt, beim OLG Düsseldorf, im Urheberrecht, Fragen, Wettbewerbsrecht und so weiter. Das war eine tolle Zeit. Aber für 200 Euro brutto, da kann ich doch nicht mal meine Fahrtkosten bezahlen.
Ja. Okay, das verstehe ich. Okay, das heißt, du bist dann schon Professor in Düsseldorf gewesen. Das hatte ich dann nicht so, nicht ganz mitbekommen. Okay.
Ich hatte meinen ersten Job in Düsseldorf, Professor für internationales Wirtschaftsrecht. Und es ist auch eine kleine Fakultät, neu gegründet. Und damals hatte die Richterschaft in Düsseldorf ein Problem, weil die völlig überlastet waren. Mhm. Und da war die Frage, kann nicht einer aus der Fakultät noch so eine Viertelrichterstelle übernehmen?
Mhm. Okay. Das heißt in der Tat, also zwischen zweites Staatsexamen, du promovierst und du bist dann irgendwann Professor, bist du quasi nur, und das meine ich gar nicht abwertend, quasi an der Universität gewesen. Du bist dann wirklich nicht als Rechtsanwalt in irgendeiner Form tätig gewesen.
Nein, das habe ich ja bewusst abgelehnt, weil das war mir zu ominös. Also mich an Mandanten zu winden und ich wollte weiter noch nachdenken. Ich hatte so viele Fragen im Kopf, die ich loswerden wollte. Auch dass dieses EDV-Recht, was keiner machte, das ist mich ganz spannend.
Okay. Und ist es ja bis heute, ne? Ist es ja bis heute. Die Entwicklungen nehmen ja tsunamiartig zu durch KI etc. Also, und das IT-Sicherheitsrecht und was da alles noch kommt. Also langweilig wird dir wahrscheinlich auch in Zukunft nicht.
Nein, bestimmt nicht. Also mein Hirn tickt immer.
Jetzt bist du Professor in Düsseldorf gewesen an der Heinrich-Heine-Universität. Was war denn damals dein Forschungsgebiet beziehungsweise dein Lehrauftrag?
Ich so eigentlich internationales Wirtschaftsrecht. Das war ein ganz weites, tolles Gebiet. Man machte alle Rechtsordnungen der USA, Englands und so weiter immer bezogen auf Wirtschaft. Ich habe immer schon parallel natürlich mein EDV-Recht betreut, weil da hing meine Liebe. Und ich hatte auch einen Lehrauftrag für Rechtsinformatik. Also ich habe die Schnittstelle zwischen Juristen und Informatikern betreut.
Ja. Aber woher kommt denn die Liebe zum EDV-Recht? Also wahrscheinlich, Marc, wolltest du die gleiche Frage stellen. Also ne, bist du quasi ein Technik-Nerd in Anführungsstrichen? Kommst du da von der technischen Seite? Bist du quasi irgendwie aus der Familie vorbelastet, was das angeht? Oder wie kommt genau dieser Bereich?
Also ich bin natürlich von der Wurzel her Nerd, also eindeutig Sheldon. Ich habe immer schon mit PCs rumgespielt, auch schon im Kirchenrecht. Aber ich habe dann während der katholischen Doktorarbeit eine ganz interessante Gruppe kennengelernt von den Urvätern des Datenschutzes. Mhm. Das ist heute wenig bekannt. Es gab damals in den 70er, 80er Jahren vor allem so Leute wie Herr Steinmüller, der Vater, der weltweite Vater des Datenschutzes. Das war der erste Mann, der überhaupt in Datenschutzkategorien dachte. Mhm. Juraprofessor in Regensburg und dann wurde Informatikprofessor in Bremen. Und der hat für den Bundestag das berühmte Gutachten, weiß ich heute noch, Bundestagsdrucksache 4/270 gemacht. Das war Grundbegriffe des Datenschutzes. Mhm. Und das war so bedeutend, dass er mich fasziniert hat. Mhm. Und so fing meine Liebe zur Informatik an.
Ich finde das spannend, weil wir das jetzt die letzten Interviews schon häufiger gehört haben, dass es dann manchmal wirklich an der, also vielleicht auch am Charisma an einer einzelnen Person gelegen hat, dass gewisse Leute diesen beruflichen Weg eingeschlagen haben und sich für ein bestimmtes Interessensrechtswissenschaftsgebiet entschieden haben. Das scheint bei dir auch so zu sein, oder?
Ja, es war damals auch eine tolle Gruppe um Steinmüller rum. Da gab es Pottlech noch, der hatte auch einen Doktor der Theologie und Doktor der Jurisprudenz. Das waren alles Gleichgesinnte. Mhm. Und da fühlte man sich gleich zu Hause und da haben wir ganz viel überlegt und da kamen auch andere Leute dazu. Also es gab ganz tolle Namen, die heute kein Mensch mehr kennt, aber die entscheidend das EDV-Recht geprägt haben.
Gut, jetzt bist du heute Professor in Münster. Mal so plump gefragt, hat dir Düsseldorf nicht mehr gut gefallen und du wolltest nach Ostwestfalen oder warum hat es dich nach Münster getrieben?
Also es war eine schwierige Situation damals. Ich hatte ein Kind, schon der erste Kind. Meine Frau hat gesagt, ob du in Düsseldorf bleibst, das weiß der Himmel. Also ich weiß es nicht. Also hat die Familie entschieden, sie bleibt in Münster, bis sie Klares abzeichnet. Ich bin immer gependelt, drei Jahre. Dann hatte ich einen Ruf nach Kiel. Mhm. Den habe ich aber abgelehnt, das war mir ganz zu weit weg. Mhm. Und dann haben die Münsteraner gesagt, Herr Hören, bitte bleiben Sie mal hier, warten Sie mal ein bisschen ab und wir tun was für sie.
Mhm.
Da wurde genau meine Traumstelle frei. Die wir damals eingerichtet worden von einem merkwürdigen Minister, der hieß Jürgen Möllemann.
Okay.
Der hat gesagt, in die Münsteraner müssen einen Lehrstuhl für Rechtsinformatik haben.
Mhm.
Und dann, die eingerichtet haben, die Münsteraner gesagt, Herr Hören, das ist Ihre Stelle, das ist Ihre Traumstelle.
Mhm.
Und da haben sie noch gesagt, wir haben sogar einen zweiten Menschen, der macht alles öffentliche Recht im Zusammenhang mit IT, also Bernd Holzlager, das war mein Mitstreiter am Institut. Und dann hatten wir zwei Leute als zusammen, ein Öffentlichrechter und ich als Zivilrechter. Und wir haben uns so gut verstanden, dass wir wirklich geschafft haben, ein interdisziplinäres Forschungsinstitut anzurichten. Denn sonst arbeiten Öffentlichrechter nie mit Zivilrechtern zusammen.
Mhm.
Das kräuft Blut und Wasser an. Aber das hat über 30 Jahre lang geklappt und wir haben dann ein richtig großes Institut, das größte Institut in Deutschland für diesen Bereich aufgezogen.
Jetzt hast du schon interdisziplinär gesagt, jetzt bist du natürlich durch deine Doppelpromotion ja von Hause aus wahrscheinlich an interdisziplinären Themen interessiert. Aber wo hast du dich dann quasi, als du dann in Münster warst und ja auch dein Institut in Anführungszeichen hattest, worauf hast du dich dann besonders gestürzt, wenn es um interdisziplinäre Themen ging?
Ich bin schon ganz früh losgelaufen zu den ebenfalls neu gegründeten Wirtschaftsinformatikern.
Mhm.
Und habe bei denen Lehrauftrag gehabt, auch damit ich reinkomme. Habe mit denen also sehr viel zusammen gemacht und sehr viel Nerdiges zusammen. Das war gut. Und dann habe ich die Fühler immer ausgestreckt, zum Beispiel in BWL, VWL, die saßen auch in der Nähe. Das ist der Vorteil von Münster, dass viele Institute in einem ganz nahen Zusammenhang sitzen. Da habe ich immer noch rumlaufen. Ja, und so hat es angefangen.
Gut. Jetzt, okay, Michael?
Ja, also großes Herz für die Forschung, aber auch für die Lehre. Also hast du dann auch Spaß dran gehabt oder hast du es noch, dann Vorlesungen zu halten etc.? Oder war das notwendiges Übel, was eben dabei war?
Nein, also für mich war elementar immer Lehre. Ich habe viele meiner Kollegen haben mit mir gesagt, ich habe meine Spezialdisziplin und ich will nicht in allgemeinen Themen in die Lehre gehen.
Mhm.
Ich habe immer alles gelesen, was ich nur kriegen konnte.
Mhm.
Also Familienrecht, Gesellschaftsrecht in der Anfangszeit, dann das Sachenrecht, also Eigentumsrecht und so weiter, war ich jetzt zwar gerne. Ich bin aber natürlich nur gefürchtet wegen der Didaktik, weil ich habe im Kopf die Methode sokratisch, heißt sie, die kommt aus den USA. Meine Kollegen, ich will nicht lästern über die Kollegen, aber die haben in Münster und in Deutschland noch das Gefühl für Vorlesungen, das heißt der Lied.
Mhm.
Also vorne holen sie ein Buch raus, gibt es auch noch solche Leute, sagen, ich habe geendet auf Seite 54, jetzt kommt Seite 55 und dann lesen sie vor.
Mhm.
Ich bin amerikanisch erzogen worden, das heißt sokratisch und das heißt, ich nehme brutal jeden Studenten ran.
Mhm.
Die hassen mich dafür, glaube ich. Nachher sagen sie, es ist ganz gut, dass wir wach bleiben.
Mhm.
Also ich sage immer, wir machen Schiffe versenken und die erklären, Vierer zu versenken. Ich nehme A1 dran, das ist oben in der Ecke. Wenn der es nicht weiß, nehme ich den nächsten dran, das A2 und dann A3, A4 und dann schreie ich rum, oh, ich habe gewonnen, ich habe 4 verringt. Also das kommt nicht sonderlich gut, aber so halte ich mich wach und so halte ich die Studenten wach.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, ich finde das sehr spannend, weil das natürlich in der Tat eine ganz andere Art zu unterrichten ist, wie ich sie auch an der Universität, ich sage jetzt mal so ein bisschen flapsig, genossen habe. Und ich hätte mich ehrlich gesagt sehr darum gewünscht, wenn man mich ein bisschen mehr an den, so wie du es beschrieben hast, Vorlesungen beteiligt hätte, weil das war nämlich keine Beteiligung. Aber spannend. Jetzt sagtest du, du bist bei deinen Studenten gefürchtet. Jetzt vermute ich mal, dass du das mit so ein bisschen einer Selbstironie gemacht hast, gesagt hast. Aber bist du denn auch gern Doktorvater? Betreust du auch gerne Studenten auf diesem Weg, wenn sie ihre Promotion schreiben? Oder wie ist da das Verhältnis?
Du spielst wahrscheinlich auf an, das ist ja auf meiner Homepage, ist so der alte Beitrag, ich bin kein Doktorvater. Okay. Und der ist auch heute noch akut. Ich habe da drin geschrieben, die Vorstellung, dass ich eine Vaterrolle übernehme für jugendliche Menschen, tue ich nicht. Das sind Menschen, die haben erstes Examen, die haben Recht auf Wissenschaftsfreiheit und sind selber verantwortlich für die Umsetzung, was sie mal wollen. Ich stehe gerne mit Rat und Tat zur Verfügung, aber ich bin kein Doktorvater. Dieser Aufsatz hat schon ganz viele Leute provoziert, selbst der Dekan vor einigen Jahren, hat gesagt, hey, hören Sie, wir wollen ja gar kein Doktorvater sein. Was sind Sie denn, komischer Typ? aber das meine ich ernsthaft. Ich habe im Laufe der Zeit jetzt 200 Leute promoviert. Mhm. Das ist sehr viel. Ne?
Das ist viel.
Aber es macht mir einfach Spaß zu sehen, wie junge Leute Ideen finden und die umsetzen in einer Doktorarbeit. Mhm. Aber deshalb mache ich ganz viele für Doktoranden.
Mhm. Okay, sehr spannend. Gut. Jetzt mal so ein bisschen, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen was über deinen Werdegang erfahren, aber gehen wir mal noch so also ein bisschen mehr noch in die Gegenwart. Was liegt denn so morgens auf deinem Schreibtisch, wenn du da hinkommst? Was sind denn so typische Themengebiete, die du tagtäglich oder vielleicht auch von Woche zu Woche unterschiedlich, aber die du quasi bearbeitest?
Das reite ich meine Frau auch.
Ich hoffe, du gibst ihr eine genauso gute Antwort wie uns.
Ja, immer das Rätselraten, wenn Leute hier reinkommen. Was macht der Hirn eigentlich den ganzen Tag? ich kann einfach nur mal schildern, woher ich jetzt gerade komme von der Uni. Erstes Thema Charité und UKE, also Universitätsklinikum Eppendorf, planen ChatGPT einzusetzen. Fangen wir bei mir an. Gilt das Medizinproduktegesetz für ChatGPT? Dann fragen Sie, wie ist das mit Datenschutz, wenn wir Patientendaten nehmen und die verarbeiten in ChatGPT? Ist das dann problematisch, gerade auf dem Hintergrund, dass Patientendaten ja sehr sensibel sind? Also damit schlage ich mich jetzt gerade zwei, drei Tage rum, eine kurze Antwort sehen zu geben, die ja nicht kurz sein darf. Ne? Das ist sehr kompliziert. Dann habe ich heute Morgen auch noch gemacht, wir planen eine neue Zusatzausbildung, auf die ich sehr stolz bin. Die heißt Law of the Digital Economy. Mhm. Also Datenwirtschaftsrecht europäisch. Mhm. Wir haben heute Morgen die Flyer und Poster dafür entworfen. Die gehen in den nächsten Tagen an ganz viele Unis raus. Mhm. Das wird eine Ausbildung sein, die auf Englisch stattfindet. Da bin ich ganz stolz. Ich muss in meinem hohen Alter noch Vorlesungen komplett auf Englisch halten. Das wird spannend. Und das Thema ist, die ganzen neuen europäischen Gesetze wie der DSA, DMA, KI-Gesetz und so weiter, für das Hybrid. Das heißt, sowohl analog in Münster als auch per YouTube und per Zoom. Es nehmen daran jetzt schon teil 30 Universitäten aus aller Welt. Die Universität Taschkent genauso wie London, Wien und so weiter. Also ich bin ein bisschen am Zittern davor, wie das wird, aber Oktober, das wird das für mich eine völlig neue Erfahrung sein. Studenten von 30 verschiedenen Universitätsstandorten dazu unterrichten und es kommen auch Praktika dazu, denn es kostet nichts. Man kann sich einfach so anmelden und zeitlich unabhängig zu.
Da brauche ich, glaube ich, gleich mal den Link. Da müsste ich mich, glaube ich, auch anmelden.
Gut, das hört sich vor allem sehr abwechslungsreich an. Also nicht, man hat nicht das Gefühl, nach dem, was du jetzt erzählt hast, dass das ein Tag wäre wie der andere.
Nee. Nee, ganz bestimmt nicht. Es kommt alles Mögliche zusammen. Du hast gerade, als wir im Vorgespräch waren, meine Fotografierseite mal aufgezeigt.
Ja.
Ausgleich finde ich vor allem bei Fotos. Ich mache eine Fotoaktion in Hannover. Nämlich Menschen im E-Mail-Zentrum, kennt wahrscheinlich keiner. E-Mail-Zentrum ist ein chaotischer Ort mitten in Hannover. Eine brutalistische Landschaft von alten Wohnungen, sieht aus wie Hulle. Und ich will aufnehmen, wie die Menschen da leben in so einer brutalistischen Betonwüste. Sowas finde ich spannend als Abwechslung.
Ja, über das Thema Fotografie könnte ich die jetzt auch noch ein paar Stunden interviewen, weil das auch so ein bisschen Steckenpferd von mir ist, aber das sparen wir uns dann für einen anderen Termin auf. Finde ich jedenfalls sehr spannend. Aber wo du gerade schon dabei bist, wenn dein Wikipedia-Eintrag noch aktuell ist, dann wohnst du nicht nur in Münster, sondern hast auch noch einen Zweitwohnsitz in Wien, weil du da auch noch einen Lehrauftrag hast. Ist das korrekt?
Ja, ich lehre jetzt schon seit 30 Jahren in Wien an der Uni. Und als ich meinen 60. Geburtstag hatte, habe ich meine Frau eingeladen zu einer kleinen Party auf dem Zentralfriedhof in Wien. und da habe ich zu meiner Frau gesagt, weißt du was ich will? Ich will eine kleine Wohnung in Wien und damit sie irgendwo mehr in Wien sein. Habe ich lange gesucht. Und ich habe nichts gefunden, weil Wien ist so schwierig, was ordentlich zu finden. Und dann sitze ich in der Kneipe und da dreht sich eine Frau, eine Wienerin, zu mir um und sagt, Herr Professor, ich habe eine alte Wohnung für Sie. Und da hat sie mir für 200 Euro im Monat die alte Wohnung von Billy Wilder angeboten.
Ach.
Ja, und zwar direkt hinterm Rathaus. Das war völlig absurd. Da habe ich dann 3 Jahre gewohnt. Dann wurde ich aber rausgetrieben von der Investorengruppe, weil die haben gemerkt, da ist was zu holen. Und dann bin ich umgezogen mit der Hilfe meiner alten Vermieterin in eine wunderschöne Wohnung um die Ecke. Und da wohne ich jetzt auch. Ich habe jetzt einen Lehrauftrag an der Uni und einen Lehrauftrag an der Wirtschaftsuniversität. Und das macht viel Spaß. Bin ja öfters mal am Wochenende. Meine Frau kommt mit und ich liebe Wien.
Das kann ich nachvollziehen. Ist auch ein schöner Hotspot zum Fotografieren. Gibt es immer was Schönes zu sehen. Für Streetfotografie wirklich perfekt geeignet. Gut.
Jetzt habe ich
mit Blick auf die Uhr.
Ja, ich muss noch ein bisschen dazwischen grätschen. Ich hab auch noch 1000 Fragen, aber das kriegen wir sowieso jetzt alles nicht mehr abgehandelt. Aber wenn man sich mal ein bisschen im Internet informiert über dich, Wikipedia etc., dann sieht man ganz, ganz viele Dinge. Herausgeber von Zeitschriften, von Publikationen, Büchern und so weiter. Wir brauchen das gar nicht alles aufzählen. Die Hörer und Leser und so weiter, die wissen das alle. Aber was ich gelesen habe, du bist bei der WIPO als Domain Name Panelist.
Ja,
das was ist das?
Es gibt eine eigene Streitstichtung bei der WIPO und nicht nur bei der WIPO, sondern auch bei der EU, wo ich auch dabei bin. Es geht darum, was passiert, wenn ein betroffener Markeninhaber oder Namensinhaber sich beschwert über Chinesen oder Zyprioten, die ganz einfach eine Domain für sich gekabert haben und die nicht rausgeben wollen. Da muss man im Schnellwege entscheiden, ja, der Kennzeicheninhaber hat recht, die Domain muss wieder freigegeben werden. Also man muss ganz schnell dabei sein, dass das läuft, binnen einer Woche eine Entscheidung. Und das mache ich jetzt schon 20 Jahre und macht viel Spaß.
Okay. Das heißt, dein Terminkalender sieht dann doch wahrscheinlich eher, sind dann eher Orientierungshilfen, weil du dann ja zwischendurch mal ab und an so notfallmäßig eben bei der WIPO zum Beispiel dann doch auch mal irgendwas vorziehen musst, weil diese schnelle Entscheidung getroffen werden muss, ne?
Ja, die waren lange Zeit vor und sagen, aufpassen, es könnte sein, dass sie zu der Entscheidung kommt. Es sind 4 oder 5 Fälle mal im Jahr.
Okay, gut.
Ja, das kann man gut machen.
Das ist ja dann überschaubar. Gut, wunderbar. Also müssen wir so ein bisschen einen Blick auf die Uhr behalten. Du bist ja jetzt nun wirklich, also insbesondere noch mit dem, also unser Thema von Michael und mir ist ja unter anderem das Thema Datenschutz. Und im Thema Datenschutz beschäftigst du dich ja schon, bevor es überhaupt den Begriff Datenschutz gab. Wenn du jetzt, Thomas Hören, für einen Tag König von Europa bist und könntest im Bereich des Datenschutzes all das ändern, was du eben schaffst, innerhalb von 24 Stunden zu ändern, also gesetzlich ändern kannst, sei es DSGVO, sei es irgendeine Verordnung, eine Drei-Buchstaben-Verordnung, wo würdest du was ansetzen? Wo würdest du sagen, uiuiui, das würde ich umschreiben, das gefällt mir nicht?
Weißt du, ich bin ein Fan des ganz alten BGB. Mhm. Das BGB hat über 20 Jahre lang ist es diskutiert worden mit Fachleuten, mit Praktikern. Es hat so drei Entwürfe gegeben, bis es irgendwie interessant zu lesen war. Es war ein riesiger Exportschlager. Das BGB spielt heute noch eine große Rolle in Japan, auch in China, in Georgien oder was auch immer. Warum erzähle ich die lange Geschichte? Man macht Gesetze nicht schnell. Das ist immer falsch. Man macht ganz langsam und bedächtig. Ich liebe dafür die Schweiz. Ich finde, die Schweiz hat eine Menge von Nachteilen. Aber was sie gut machen, ist ganz langsam bedächtig nachzudenken, bevor man ein Gesetz macht. Lass mich nochmal typisch professoral eine andere Überlegung da reinbringen. Es gibt einen berühmten Forscher, der ist Fiekenscher, der ist schon lange tot. Und der hat über das englische Recht geschrieben, dass das englische Recht nur auftritt als Gesetz, wenn es gar nicht anders geht. Also liegen die Vorstellung, einen gesetzesfreien Raum und Gesetze macht man immer nur in der Not. Dann langsam und bedacht. Wenn ich jetzt aber die Datenschutzgesetzgebung der letzten Jahrzehnte ansehe, habe ich den Eindruck, es wird wieder Duracell-Hase. Ganz, ganz schnell und ganz chaotisch und alle Leute reden durcheinander und dann kommt da irgendwas raus, was unerträglich ist. Ich finde die DSGVO in großen Teilen ganz schlecht gemacht. Das rächt sich dann, wenn selbst die Begriffe nicht stimmen, wenn die nicht einheitlich sind. Also man kann das viel besser machen. Und wenn ich jetzt sehe, wie die EU diese Acts macht, wie KI-Gesetz oder DSA, furchtbar, 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 furchtbar. Ich würde mir wünschen, als König von Brüssel, dass Gesetze ordentlich und ruhig nachgedacht werden, mit Hilfe von richtigen Experten, nicht von einem Wust von komischen Lobbyisten, und dann langsam in die parlamentarische Diskussion eingebracht werden.
Aber klingt ja vernünftig, aber das ist natürlich gerade bei so Dingen wie dem AI-Act natürlich schwierig, weil natürlich die technische Entwicklung so rasend schnell ist. Ne? Da ist man ja mit dem Gesetz raus und hat schon wieder drei Stufen der technischen Entwicklung möglicherweise verpasst quasi. Aber ich weiß, was du meinst. Also klar, es macht natürlich Sinn, dann viel etwas länger zu überlegen und sich jetzt nicht getrieben zu fühlen durch das Ende einer Regierungsfrist oder sonst irgendwas, ne? Sondern eben zu sagen, dann nehmen wir uns eben noch mal 2 Jahre, die es braucht, um es dann aber vernünftig zu machen.
Ich sah damals ganz toll den amerikanischen Präsidenten Clinton. Der kam auf die Idee, für das Internetrecht ein Moratorium zu machen. Also zu sagen, für 10, 15 Jahre darf es kein Gesetz geben. Und selbst die Russen, die man jetzt verachtet, haben im Bereich KI gesagt, wir machen mal erstmal eine Testgesetzgebung. Die fällt automatisch weg nach 5, 6 Jahren. Und wir gucken, was passiert mit solchen Experimentiergesetzen. Ich verstehe nicht, warum es nicht in Brüssel geht und warum da 3000 Lobbyisten daran rumbasteln, Gesetze zu machen, die schon, wenn sie rauskommen, Fehler beinhalten und out of date sind.
Ja, ein hehrer Wunsch, den wir wahrscheinlich alle unterschreiben. Gesetze mit Sinn und Verstand und mit so viel Zeit, wie sie eben brauchen, zu machen. Gut, ja, Michael.
Genau, meine Frage ist, meine Standardfrage ist immer noch, speziell natürlich auch für dich, du bist ja nun jemand, der tagtäglich mit Studentinnen und Studenten zu tun hat, mit Doktoranden und Doktorandinnen. jetzt mal zurückblickend quasi auf deinem Lebensweg, ich habe die eine oder andere Station im Kopf, wo du dich quasi aktiv anscheinend ja gegen mehr Geld entschieden hast, ne? Bist eben nicht in die Großkanzlei gegangen, sondern bist an der Uni geblieben und dir war also offensichtlich der Spaß an deiner Tätigkeit wichtiger als das, was du nachher dann dafür am Konto hast, also interpretiere ich das jedenfalls mal, bist inzwischen aber ja an einem Punkt, wo du sehr glücklich wirkst mit dem, was du tust und auch sehr elanvoll. Das heißt, kannst du denn aus deinem Werdegang vielleicht irgendwelche Ratschläge für jüngere Menschen abgeben, die jetzt sagen, ich will auch irgendwas in dem Digitalbereich machen und was der Hören macht, das ist super und Medienrecht, das finde ich total spannend. Gibt es da irgendwelche Tipps, wo du sagst, das solltet ihr unbedingt machen oder das solltet ihr vielleicht lieber weglassen, das hat mich nur aufgehalten oder mich gehindert?
Ich kann dir den Tipp geben, ganz einfach seinem Gefühl zu folgen, was Spaß macht. Mhm. Wenn man den Spaß hat im Bereich KI, dann will ich alles auszuprobieren und sich nichts sagen lassen von irgendwelchen doofen Professoren wie mir. Das geht gar nicht oder sowas. Es muss Freiraum sein für Experimente, gerade von jungen Leuten. Mhm. Also das gilt auch für Jura. Wenn man sagt, ich habe meine Nische gefunden, die heißt eben so und so, dann soll man die bedienen. Ich hatte mal den Doktoranden, der Doktorarbeit, die sie am meisten verkauft hat in Deutschland. Wisst ihr, was die Doktorarbeit, die sie am meisten, das Tierkörperbeseitigungsrecht.
Okay.
Die in riesige Auflagen, in zig Auflagen erschienen. Mhm. Und den Typen habe ich mal kennengelernt. Er hat zu mir gesagt, als ich kam zu meinem Doktorvater und sagte, Tierkörperbeseitigungsrecht, hat er gesagt, jetzt hauen sie ab, das ist doch schwach. Und er hat gesagt, ich bleibe dabei, ich möchte Tierkörperbeseitigungsrecht machen. Mhm. Er hat vollkommen recht. Ja? Und so, das kann ich jungen Menschen nur sagen, bleib bei deinem Lieblingsthema und werde da filigran, guckt euch links und rechts die Diskussion an und dann steuert dahin und macht da was draus.
Klingt nach einem sehr guten Schlusswort.
Ich wollte gerade sagen, das ist das perfekte Schlusswort. Bevor du dann noch das allerletzte Schlusswort sprechen darfst, lieber Thomas, bedanken wir uns erst einmal bei dir, dass du uns deine Zeit hier geschenkt hast. Und wir freuen uns natürlich auch bei allen Zuschauern, Zuhörern, dass ihr uns ebenfalls eure Zeit geschenkt habt. Vielen, vielen Dank dafür. Wie üblich bei solchen Videos, Audiosachen, wenn es irgendwo Sterne zu verteilen gibt, gebt uns Sterne. Wenn man irgendwo einen Daumen nach oben geben kann, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn es irgendwas zu kommentieren gibt, kommentiert gerne. Wir freuen uns auf jegliche Form des Feedbacks, auf der Rückmeldung. Und ansonsten, ja, Thomas, du kannst gerne, wenn du magst, dann quasi das Schlusswort hier für den heutigen Take sprechen, wenn du magst.
Also ich möchte nur sagen, vielen Dank, das war wirklich ein cooles Gespräch, ihr seid coole Leute, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir, vielen Dank, dann sagen wir gerne. Nach draußen, bis zum nächsten Mal, tschüss.
Danke, tschüss.